Ja, wir wollen weiter fortfahren in unserer Reihe Elia und auch Elisa. Und da hatten wir letzten Sonntag ja eine sehr gute Predigt gehört, auch seelsorgerlich. Und es lohnt sich sicherlich, die noch einmal anzuhören. Auf unserer Homepage ist sie auch zu finden. Heute geht es nicht ganz so seelsorgerlich weiter, aber trotzdem das, was Gott uns in seinem Wort auch berichten will und was er mir da deutlich gemacht hat, das möchte ich euch einfach weitergeben. Ja, also Gott hat dem Elia wieder auf die Beine geholfen, das hatten wir auch das letzte Mal gesehen. Dieser Elia, der wollte am liebsten sterben, aber er wurde dann von Gott aufgerichtet. Gott hat sich ihm offenbart und hat ihm dann weitere Aufgaben gegeben, und zwar leichte Aufgaben. Es ist ja so, dass wenn jemand in einer Talsohle ist und dann langsam wieder herauskommt, dann ist es für ihn auch eine Hilfe, dass er auch Aufgaben wieder bekommt. Und eine Aufgabe war, seinen Nachfolger zu salben. Und ich lese hier diese Stelle aus dem 1. Königebuch, Kapitel 19, 19 bis 21, noch einmal vor. Da heißt es: Und er ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Sapats. Der pflügte mit 12 Jochrindern vor sich her, und er selbst war beim 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Er aber verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sprach zu ihm: Geh hin und komm wieder, denn was habe ich dir getan? Da wandte er sich von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte sie und kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder und gab es dem Volk, dass sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Es war sicherlich eine große Ermutigung für den Elia gewesen, einen Mann neben sich zu haben, der mit seiner Handlung auch noch deutlich macht: Auf mich kannst du dich wirklich verlassen. Ich opfere sogar meine Rinder, ich verbrenne meine vorherige Bestimmung. Er war ja Bauer, und werde dir jetzt folgen, dir dienen. Elia hat nun einen Gefährten, und das ist sehr, sehr wertvoll im Reich Gottes, dass man neben sich jemand hat, der wirklich dabei ist, auf den man sich verlassen kann und dem Gott und seine Arbeit für ihn genauso wichtig ist wie für einen selbst. Elisa war so jemand, und Elia hatte dadurch wieder Mut gefasst. Es geht weiter, und Gott ist mit mir auch noch nicht zu Ende. Ich habe noch eine Aufgabe, und diesem Elisa, den sollte ich jetzt noch anleiten und ihn als meinen Nachfolger schulen. Und nun springen wir dorthin, wo auch der Stab übergeben wird, wo der eine Läufer wirklich aus dem Rennen dann herausgeht und der Nachfolger verantwortlich den Stab übernimmt. Wir sind im 2. Königebuch, Kapitel 2, die Verse 1 bis 14. Das ist also unser Text. Ich lese ihn einmal vor. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so kamen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ich weiß es auch, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Da traten die Prophetensöhne, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er sprach: Ich weiß es auch, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Und er sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so dass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach: Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach: Du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah ihn und rief: Mein Vater, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stück. Und er hob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach: Wo ist der Herr, der Gott Elia, des Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Ich möchte nun mit euch darüber nachdenken, was wir als kleine Gemeinde, aber auch als einzelne Christen lernen können. Der Textzusammenhang macht wirklich deutlich, dass Gott den Dienst eines seiner Leute auf der Erde beenden und dabei einen guten Übergang auch schaffen kann. Beides kann er. In Vers 1, da sehen wir Gottes Absicht. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ist Folgendes, dass wenn ein guter Diener Gottes gehen soll, dass diejenigen, die ihm nahe sind, ihn nicht gerne gehen lassen. Die wollen ihn behalten. Sie denken nicht, na gut, dass er weiter ist, sondern sie möchten, dass er da bleibt. Wie war es bei Elia und Elisa? Elia sagt, bleib hier, Elisa. Ne? Der Elia sagt das. Und der Elisa sagt, ich verlasse dich nicht. Und das war mehrmals wiederholt. Auch die Prophetensöhne, die dann in Vers 5 zum Beispiel ihre Botschaft dem Elisa sagten, da konnte der Elisa nur sagen, ich weiß es auch, sei doch still, ich will darüber nicht nachdenken. Ein guter Arbeiter, ja, ein guter Freund wird nicht gerne gehen gelassen. Es gilt im Großen, das heißt in Gemeinden, in Missionswerken, aber auch im Kleinen. Das heißt in verschiedenen Diensten in einer Gemeinde. Schwierig ist, wenn jemand in einer verantwortlichen Stellung ist, unter dem die anderen Mitarbeiter und Besucher stöhnen. Ja? Wenn man unter leitenden Leuten leidet. Als ich in der Bibelschule war, Bibelschule, da wollte der Gründer dieser Schule unbedingt uns Schüler noch etwas mitteilen. Er war sicher über 90 Jahre alt und auch geistig nicht mehr auf der Höhe. Er sollte eine Doppelstunde halten und hatte dafür einen schweren Ordner mitgebracht. Es ging um seinen Kampf gegen die liberale Theologie von Rudolf Bultmann. Und weil die evangelische Kirche diesen Mann, der sämtliche Wunder von Jesus leugnete, viel Gehör verschafft hat, hat dieser, also der Gründer der Schule, eben diese Schule gegründet. Das war der Anlass. Nun begann die Stunde und er schlug seinen Ordner auf. Wir als Schüler hatten nun die Aufgabe, alles anzuhören. Zwischenfragen konnte man nicht einfach stellen. Er las uns quasi eine Seite nach der anderen vor. Und dann klingelte es, er schlug den Ordner wieder zu und wir gingen in die Pause. Als wir nach der Pause wieder zusammenkamen, setzte er sich, also der Gründer der Schule, wieder vorne hin und schlug seinen Ordner auf. Und was ich dann erlebte, habe ich bisher nicht vergessen. Kann sein, dass ich irgendwann mal vergesse, wenn ich dann auch nicht mehr weiß, wie ich heiße. Aber bisher habe ich es noch nicht vergessen. Er las wieder die erste Seite vor und machte die zweite Stunde genauso wie die erste. Ja, was denkst du noch über Silas? Wenn das mal bei dir vorkommt. Der Lehrer macht die zweite Stunde genau wie die erste. Ja, so ist. Er, der Lehrer, war so von seiner Sache auch überzeugt und war davon angetan. Er hatte diesen Kampf gegen Rudolf Bultmann so kämpfen wollen und es uns so deutlich machen wollen. Ja, dass die liberale Theologie falsch ist, ist sie auch falsch. Ja, ist ja nicht richtig. Ja. Aber ich habe mich dann gefragt, als ich so die zweite Stunde so gehört habe, Martin, was hat dir das zu sagen? Was hat dir das zu sagen? Ja. Wenn die Zeit um ist, vorbei ist, dann gehe. Halte nichts fest. Es kann sogar noch mehr Schaden bringen als Nutzen. Deshalb, liebe Geschwister hier, Wenn ihr merkt, ja, ich bin an der falschen Stelle, dann sagt mir bitte Bescheid, bevor es irgendwelche anderen, ja, mir dann auf einmal sagen müssen. Es ist besser von Freunden, es gesagt zu bekommen, wie eben von denen, die es vielleicht nicht so gut meinen. Wir sind Menschen, die Gott dienen und nicht die sich selbst als unverzichtbar ansehen dürfen. Gott gibt seinen Kindern auch Gaben, die er dann auch für sein Reich gebrauchen möchte. Hier, denke ich, ist es ein sehr schönes Zeugnis für Elia. Er hat sein Leben mit allen Konsequenzen Gott hingegeben und es wurde zum Segen für viele. Der engste Mitarbeiter, der ihn ja beerben sollte, der sagt nicht, endlich ist er weiter, oder nee, der soll da bleiben. Ja, bleib hier. Was für ein Zeugnis für diesen Mann, für den Elia, wenn der Elisa so denkt. Ja, das Erste, was mir hier aufgefallen ist, einen guten Mitarbeiter möchte man nicht gehen lassen. Er hat sich bewährt und scheint unverzichtbar zu sein. Er lässt sich von Gott gebrauchen. Wie sind wir eigentlich im Reich Gottes unterwegs? Könnte man auf uns verzichten, ohne dass man es merkt? Wenn einem an der Hand so ein Finger fehlt, dann merkt man es und es hinterlässt eine Lücke. Zum anderen sollte man auch bereit sein zum Gehen, wenn Gott ruft. Gott selbst wird einen Ersatz finden. Wir sind nicht unersetzlich. Das Zweite, was mir hier aufgefallen ist, welche Voraussetzungen musste Elisa mitbringen, also der Elisa, um sich von Gott gebrauchen zu lassen, um im Reich Gottes zu arbeiten. Wir haben schon gehört, dass Elisa, als er gesalbt wurde, ein radikales und neues Leben angefangen hat. Sein altes Leben als Bauer hat er aufgegeben und sich nun nach Gott ganz ausgerichtet. Die Salbung von Elia markierte quasi hier so einen Neuanfang. Ein neues Ausrichten des Lebens. Und so hoffe ich, dass auch jeder hier im Raum ein Leben mit Gott angefangen hat. Dass jeder sein Leben unter die Führung des Herrn Jesus gestellt hat und vom Heiligen Geist somit auch gesalbt worden ist. Wie Elisa dem Elia nun dient und an ihm erkennt, was wirklich wertvoll und richtig ist, so wie das damals war, so brauchen auch wir Vorbilder, an denen wir erkennen, wie Christsein geht, worauf es ankommt. Und die Frage jetzt an euch, an dich, hast du solche Vorbilder? Oder bist du dir selbst genug? Paulus schreibt einmal in seinem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Oder im gleichen Brief, in Kapitel 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Sicher sollen wir dem guten Hirte nachfolgen, das ist klar. Aber dieser Hirte hat auch schon andere Schafe erzogen, an denen sich die jüngeren Schafe mit orientieren können und sollen. Hast du Vorbilder in der Hingabe? Oder bist du die Spitze, ja, der Hingabe und der Treue und benötigst keine anderen Christen? Elisa hat sich zur Aufgabe gemacht, dem Elia zu dienen. Ja, das wollte er tun. Elisa, der Jüngere, dem Elia dienen. Elia war ein Mensch mit all seinen Schwächen, das war auch klar, und Fehlern. Und trotzdem band sich Elisa mit Elia zusammen, um gemeinsam Gott zu dienen. Dabei hat sich Elisa seine Pläne durch Elia verwirklichen wollen. Ach so. Nee, verkehrt. Dabei hat nicht, das Wörtchen nicht fehlte. Dabei hat nicht Elisa seine Pläne durch Elia verwirklichen wollen, sondern hat sich auf Elia konzentriert. Wo Elia hinging, da wollte auch Elisa sein. Das war ihm jetzt einfach wichtig, diese Teamgemeinschaft. Und diese wurde so intensiv, dass Elisa es sich gar nicht mehr vorstellen konnte, ohne Elia zu sein. Er hatte durch seine Bereitschaft, Elia nachzufolgen und ihn zu beobachten, sicher auch viel gelernt. Ja? Hat er viel mitgekriegt. Dabei habe ich gedacht, Martin, was waren oder was sind denn deine Vorbilder? Wer konnte Entscheidendes in dein eigenes Leben hineinsprechen? Damit möchte ich jetzt keine Leute, die hier sind, erwähnen, aber ich gehe mal ein bisschen zurück in meine Vergangenheit. Ja, meine Frau, als sie das gelesen hat, hat gesagt, naja, das ist wirklich Hein Gottfried, es klingt oder es sieht komisch aus. Also er heißt Heinrich Gottfried, aber man hat ihn immer gesagt Hein Gottfried oder Hein. Ja. Das ist der erste, der mir hier einfällt. Ich habe halbe Nächte mit ihm über den Herrn Jesus gesprochen. Er war lange vor mir zum Glauben gekommen und ich war dann frischgläubig und er hat mir versucht zu verstehen zu geben, wie das Glaubensleben geht. Und ich war wissbegierig. Wir waren oft in die Jugendstunde gefahren. Er hatte einen Führerschein, Auto. Ich war noch nicht ganz so weit und ich saß dann neben ihm am Beifahrersitz und dann hat er mich dann nach Hause gebracht und dann wussten wir, er hat den Motor schon gleich abgestellt, jetzt geht's noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde oder manchmal noch viel länger im Gespräch. So war's. Und ich habe viel von ihm gelernt. Er wurde mein Freund und Vorbild. Ich lernte, wie er die Bibel gelesen hat, was ihm wichtig war und wie er auch evangelisierte. Leider hatte er eine große Krise, wo er sich über Jahre dann auch den Glauben abgewandt hat. Das hat mich sehr erschüttert, aber nicht zerbrochen. Später fand Hein Gottfried wieder zurück. Später, ja, wurden dann andere meine Vorbilder, Lehrer von der Bibelschule. Da möchte ich einen Lehrer nennen, der ist jetzt auch schon länger verstorben, Bernd Subkus. Durch ihn sprach Gott in der Weise in mein Leben, dass ich verstand, dass Christsein mit wirklich allen Konsequenzen Nachfolge bedeutet. Er machte mir auch deutlich, oder uns als Schüler, ja, dass man auch unerfüllte Wünsche in diesem Leben als Christ haben kann und sie werden nicht erfüllt. Sehnsüchte und die werden nicht erfüllt. Und wir müssen damit leben lernen. Auch im Leid und in der Anfechtung und in der Ablehnung, sogar durch eigene Geschwister. Das kann euch alles passieren. Ja. War mir wichtig, dies zu hören. Er war nicht nur Lehrer, sondern auch Mitältester einer Gemeinde. Und bei der ging es auch nicht gut. Er sagte einmal, wenn ein Wolf ein Schaf beißt, dann tut es lange nicht so weh, wie wenn ein Schaf beißt. Bruder Subkus hielt in großen Nöten durch und das konnte er auch authentisch uns Schülern vermitteln. Ein weiteres Vorbild in meinem Leben hieß Siegfried Levering. Er konnte die Bibel so gut erklären, die Zusammenhänge einfach deutlich machen und ich wurde durch ihn angesteckt, Gottes Wort noch besser kennenzulernen. Ich wurde angesteckt, Gottes Plan in der Bibel zu entdecken und auch ein System zu erkennen. Zum Beispiel das Alte und Neue Testament, also Alter und Neuer Bund und noch verschiedene andere Dinge mit den Heilszeiten und so weiter. Ja, er hat mir einen neuen und intensiveren Zugang zur Heiligen Schrift vermittelt. Übrigens hat er auch meine Frau und auch mich getauft in Solingen. Dann gab es noch einen Lehrer, der hieß Volker Heckel. Er hat so gut predigen können. Er hat mit seinen Predigten oft mein Herz berührt. Und ich bat nicht nur einmal Gott darum, dass er mir doch auch beim Predigen so helfen möge, wie er dem Volker Heckel geholfen hat. Und nach der Schule kam ich als junger Mann nach Traunreuth. Ich sollte dort mit 28 Jahren Pastor sein. Es war damals eine kleine und auch schwache Gemeinde. Aber es gab einen Bruder, der entscheidend mir geholfen hat. Es war Peter Friesen. Er kam als Rentner mit seiner Frau Maria aus Kanada, um in Traunreuth die Gemeinde zu stützen, denn sie drohte auseinanderzubrechen. In der Bibelauslegung oder auch im Predigen war er nicht das absolute Highlight, so wie auch ich nicht. Aber er strahlte eine große und anziehende Fröhlichkeit aus. Er war ein kleiner Mann, ja, aber er hatte eine große Anziehungskraft. Er hat viel Schlimmes erlebt in seiner Kindheit. Große Hungersnot. Er kam aus Russland. Ja. Aber die Freude am Herrn war seine Stärke und es war auch sein Motto. Man konnte ihn immer wieder, also wenn man von ihm eine Predigt gehört hat, kam immer wieder Philipper 4, Vers 4 vor. Da heißt es, freut euch im Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch, genau. Aber je älter ich wurde, desto mehr erkannte ich, dass ich selbst auch als Vorbild für manchen meiner Mitchristen sein sollte. Das spornte mich an. Genau, das spornte mich auch an, mich weiter an den Herrn Jesus auch hinzugeben. Was ich rückblickend erkennen konnte, ist, dass wir als Christen sicher Christus als Hirte und Gottes Wort als Leitschnur haben müssen, um ein segensreiches Leben auch führen zu können. Aber wir brauchen auch Vorbilder. Vorbilder aus Fleisch und Blut, die uns mit ihrem Leben anspornen und in die richtige Richtung auch gehen. Wir brauchen Vorbilder, so wie Elisa, die auch in unserer Nähe sind und mit denen wir uns auch austauschen können, Das kann kein Prediger, den man nur über YouTube kennengelernt hat, sondern wir müssen sein Leben sehen, seine Kämpfe etwas verstehen, seine Treue kennenlernen, auch im Kleinen. Es geht nämlich nicht einfach nur um Wissensvermehrung, sondern um Lebensveränderung. Leben braucht nämlich Leben. Leben braucht Leben. Leben zum Anfassen. Leben braucht Leben, um miteinander zu dienen und sich gemeinsam am Ort für Gottes Reich einzusetzen. Der eine Finger muss in Sichtweite zum anderen Finger sein, so wie es eben bei Elia und Elisa war. Welche Voraussetzungen musste Elisa mitbringen, um im Reich Gottes segensreich zu wirken? Er musste Elia als Vorbild ansehen und von ihm lernen wollen. Er durfte nicht meinen, dass er selbst der Weisheit letzter Schluss wäre. Bevor man eine verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt, sollte man dienen und über ein Vorbild lernen. Die Frage, will ich das eigentlich? Will ich das? Will ich das, dass ein anderer mir sagen darf, wie es laufen könnte? Wenn nicht, warum nicht? Bin ich schon so gut, dass mir keiner, den ich kenne, mir noch etwas sagen kann? In Traunreuth hatten wir die Vorlage, übrigens bei uns gilt das ja auch, wenn sich jemand bei uns trauen lassen möchte, soll er einen kleinen Ehekurs mitmachen. Hm? Genau. In Traunreuth gab es ein Paar, die sagten, ach, das brauchen wir alles gar nicht. Warum? Weil es niemand, so war ihre Auffassung, weil es niemand in der Gemeinde gibt, der uns noch etwas sagen könnte. Die Ehepaare, die es hier gibt, sind alle nicht hilfreich für uns. Wer auf einem so hohen Berg steht, dass man auf alle anderen Berge nur herabschauen kann, ist eigentlich zu bedauern und steht in Gefahr, auch zu scheitern. Dies Paar scheiterte auch auf dem Missionsfeld. Wie die Ehe ist, kann ich nicht sagen. Sie sind auch nicht mehr in Traunreuth. Zuerst einmal treu dienen ist die beste Voraussetzung für die Übernahme einer verantwortungsvollen Aufgabe im Reich Gottes. Was lerne ich noch von diesem Abschnitt? Als es zur Trennung kam, hatte Elisa noch einen Wunsch frei. Und dieser Wunsch machte deutlich, was in Elisas Herz sich abspielte. Was wollte Elisa? Er wollte den zweifachen Geist von Elia. Dabei war klar, dass Elisa überzeugt ist, dass er diese Aufgabe nicht erledigen konnte. Ein Jünger von Jesus, der in eine Aufgabe gestellt wird, kann auch in diese Situation kommen. Diese sagt ihm, du schaffst das nicht. Dabei darf jedoch der Jünger nicht verzweifeln. Er muss sich auf Gottes Geist verlassen. Gott, ich bin wirklich, wirklich zu schwach. Aber ich will dir und deinem Geist vertrauen. Du wirst mich nicht einfach zurüsten und dann mich abstürzen lassen. Was dann? Was tat Elisa? Er ging gleich zur Tat. Er rief Gott an und nahm den Mantel von Elia und schlug ihn auf das Wasser und es teilte sich. War vorher bei ihm noch nie passiert. Ja? Aber er vertraute. Wer die Aufgabe übernimmt, soll auch sie mutig anpacken. Elisa hätte immer auch sich hinter Elia verstecken können. Er hätte sagen können, ja, der Elia, der war wirklich ein großer Mann Gottes, ich bin's leider nicht. Nein, er wusste, dass Elias Gott auch sein Gott ist und ihm vertraute er ganz. Und auch ich durfte so manches in dieser Richtung erleben. Von einem Dorfjungen, der den Hauptschulabschluss in Deutsch mit befriedigend abgeschlossen hat, der nicht Hochdeutsch konnte, durfte ich ein Gemeindepastor werden und Menschen zu Jesus führen und mit anderen Gemeinde bauen und auch gründen. Das hätte ich mir niemals gedacht, als ich noch damals in meiner Heimatdorf war, in Flörsheim-Dahlsheim. Vertraue auf Gott und seinen Geist und gehe mutig voran. Wen Gott beruft, dann gibt er auch die Kraft, die Fähigkeit, die Möglichkeit und die Gaben. Man kann sicher über diesen Bibeltext noch viel mehr herausholen. Ich wollte jedoch diesen Text etwas auch mit meinem eigenen Leben verbinden und hoffe, dass Gott dadurch auch zu euch gesprochen hat. Die Punkte, die ich euch zum Abschluss mitgeben möchte, heißen: einmal loslassen und Gott überlassen. Kann ich Menschen loslassen, die von Gott in einen anderen Dienst gerufen werden? Siehe Elisa und Elia. Kann ich selbst loslassen und Gott überlassen, wenn ich älter werde und der Dienst schwer wird? Siehe der Bibelschulgründer. Das nächste: Vorbild haben und Vorbild sein. Elisa wollte von Elia lernen und dadurch erkennen, wie man als Prophet lebt. Hast du auch jemand, der dir ein Vorbild ist, von dem du lernen willst, wie man als Christ lebt? Möchtest du auch dich bewusst als Vorbild verstehen, an dem auch andere lernen können? Das, was zum Beispiel wichtig ist als Christ, wie Christsein gelingen kann. Anpacken und vertrauen. Als Elisa in die Aufgabe gestellt wurde, dann hatte er nicht mehr gezaudert. Er wusste, dass er es zwar niemals schafft, packte aber doch mit festem Herzen an, weil der Gott Elias auch sein Gott ist. Hier ist die Stabübergabe gelungen. Wo Gott dich angesprochen hat, das weißt du selbst. Deshalb noch zum Schluss für dich und auch für mich: sei nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Amen.